In diesem Augenblick kam Sambo herein, schwang seine Peitsche und rief brutal: »Was soll das heißen, Lucy?« Mit diesen Worten schlug er Tom mit der Peitsche ins Gesicht. Die Mulattin erhielt einen Fußtritt, der sie in Ohnmacht fallen ließ. Sambo weckte sie aus dieser, indem er ihr eine Nadel tief ins Fleisch bohrte.
Es gab einzelne Figuren, die extrem ruppig und sehr brutal mit ihren Sklaven umgingen, die also wirklich zu grauenhaften Strafen zum Teil gegriffen haben. Aber die Mehrheit neigte eher dazu, in den Sklaven Kinder zu sehen, die in irgendeiner Art und Weise als zweitrangige Familienmitglieder zu zählen waren.
Die Sklaven gehören zum Lebensstil der Südstaatler dazu, auch wenn de facto nur eine reiche Minderheit von etwa 2% der Großgrundbesitzer auf ihren Plantagen nennenswert von der Sklaverei profitiert.
Sie war für die Plantagenwirtschaft der Großpflanzer existenziell wichtig, weil es praktisch keine weißen Arbeiter gab, die das zu den Konditionen gemacht hätten wie die Sklaven. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass schon in den 1850er Jahren sich ein Niedergang der Baumwollindustrie abzeichnete. Die Briten waren dabei, im Sudan oder in Indien neue Baumwollfelder zu etablieren. Das kostete die marktbeherrschende Stellung, die der konföderierte Süden bis dahin hatte. Insofern war absehbar eigentlich, dass die Sklavenwirtschaft mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert allmählich unprofitabel werden würde.
Der Krieg verschärft sich. Nach den anfänglichen Fehlern seiner Armee wechselt Lincoln mehrmals die Führung aus. An die Stelle des glücklosen Generals Scott tritt der zögernde McClellan. Als schnelle Erfolge ausbleiben, beruft Lincoln General Meade und schließlich den wenig zimperlichen Durchgreifer Grant. Für die Südstaaten kämpfen mythisch verehrte Helden wie General Lee, der ursprünglich gegen die Sezession Partei ergriffen hat, oder General Stonewall Jackson, der seinem Spitznamen alle Ehre macht. Trotzdem gewinnt der Norden an Boden, vor allem als die Militärs daran gehen, den berüchtigten Anaconda-Plan umzusetzen. Der Plan sieht vor, den Süden von der See her einzukesseln und ihm durch eine Blockade die Lebensgrundlage zu entziehen. Parallel dazu wollen die Militärs vom Land her in den Süden einmarschieren und ihn zweiteilen.
März 1862. Die Konföderierten bauen das erste Panzerschiff Virginia. Seeschlacht zwischen der Virginia und der Monitor auf Seiten der Union. Einführung der Wehrpflicht im Süden. Die Menschenverluste können nicht anders ausgeglichen werden. 17. September. Schlacht von Antietam. März 1863. Einführung der Wehrpflicht im Norden. 17. Mai. Schlacht von Vicksburg. 1. bis 3. Juli. Schlacht von Gettysburg. Die Konföderation verliert 20.500 Mann, knapp 18.000 Verletzte und 2.700 Tote. Die Union 23.000 Soldaten, knapp 20.000 Verletzte, gut 3.000 Tote.
Mit fast 45.000 Opfern ist die Schlacht von Gettysburg ein ungeheures Gemetzel. Die Leichenbestatter vergraben die Toten für $1,59 pro Leiche. Ein Bürger von Gettysburg berichtet vom Schlachtfeld.
An manchen Stellen ragten Arme und Beine und gelegentlich auch Köpfe aus dem Boden heraus. Und meine Aufmerksamkeit wurde von einigen Orten gefesselt, wo die Schweine tatsächlich die Körper ausgruben und auffraßen.
Für den Süden geht es von da an nur noch bergab. Der Krieg tritt in seine blutige Schlussphase. Lincoln nutzt die Totenfeier für seine berühmte Gettysburg Address. Darin deutet er die Opfer der Soldaten als Dienst für die Freiheit und Dienst für die Nation. Das Wort kommt allein 4-mal in der kurzen Rede vor. Die Gettysburg Address zeigt, in welche Richtung der Präsident denkt. Aus dem Trauma des Krieges soll eine amerikanische Nation hervorgehen, in der Nord und Süd vereinigt sind.
Wir haben uns auf einem großen Schlachtfeld dieses Krieges versammelt. Wir sind hierher gekommen, um einen Teil dieses Feldes denjenigen als letzte Ruhestatt zu weihen, die an diesem Ort ihr Leben ließen, damit die Nation leben könne.
Die militärischen Erfolge stärken die Union so, dass Abraham Lincoln mitten im Krieg auch die Emanzipation der Schwarzen vorantreiben kann. Ab dem 22. Mai 1863 gibt es in der Union die ersten Colored Troops. Bis Kriegsende dienen dort 178.000 schwarze Soldaten. Unter ihnen viele in den Norden geflohene Sklaven oder solche, die sich den siegreichen Unionstruppen im Süden einfach angeschlossen haben. Am meisten politische Wirkung aber zeigt Lincolns Proklamation der Sklavenbefreiung vom 1. Januar 1863. Sie besagt, dass ab sofort die Sklaven in den Rebellengebieten frei sein sollen. Die Sklavenhalterstaaten der Union sind von dieser Regelung allerdings ausgenommen. Der praktische Nutzen der Proklamation für die Sklaven ist daher gering, aber sie nährt ihre Hoffnung auf Freiheit, wie die der ehemaligen Sklavin Susie King.